D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Sibylle Salewski seid herzlich willkommen. Gerechtigkeit. Darum geht es heute hier bei uns im Hörsaal. Das ist ein großes Thema. Und wer sich damit beschäftigt, der kommt an einem nicht vorbei. An dem amerikanischen Philosophen John Rawls.
Freiheiten, Chancen, Eigentum und Vermögen. Die Grundlagen für Selbstachtung. Eine normative Theorie der Gerechtigkeit. Manager bekommen einen deutlich höheren Stundenlohn als die Reinigungskräfte. Führen die ungleichen Stundenlöhne dazu, dass das Unternehmen insgesamt mehr Gewinn erwirtschaftet? Und führt dann dieser erhöhte Gewinn dazu, dass die Reinigungskräfte einen etwas höheren Stundenlohn bekommen als im Fall einer Gleichbezahlung? Dann und nur dann ist diese Ungleichverteilung gerechtfertigt. Es müssen noch so gut funktionierende Institutionen abgeändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind. Gäbe es einen Nobelpreis für Philosophie, hätte ein Werk ihn ohne jeden Zweifel bekommen. Das Buch A Theory of Justice von 1971, geschrieben vom amerikanischen Philosophen John Rawls.
Genau mit diesem Buch, eine Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls, beschäftigen wir uns heute im Hörsaal. Was ist gerecht? Was ist gleich? Wer bestimmt, wer wie viel bekommt? Das sind die richtig großen Fragen, die Rawls versucht zu beantworten. Das kann bei ihm manchmal etwas technisch werden. Aber keine Sorge, nicht so im Vortrag von Miriam Rose. Rose ist Professorin für systematische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sie erklärt, worauf es bei Rawls ankommt. Und dazu nimmt sie uns mit auf einen Ausflug in die Philosophiegeschichte. Sie beginnt bei Aristoteles und endet bei der Frage, wie gerecht Managergehälter heute denn sind. Miriam Roses Vortrag hat den Titel Philosophie der Gerechtigkeit. Gehalten hat sie diesen Vortrag auf dem Deutschen Mediationstag in Jena am 28. Februar 2014.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Heute will ich Ihnen einen Einblick geben, wie Philosophen in der europäischen Geschichte, in der westlichen Geschichte über Gerechtigkeit nachdachten. Damit verbinde ich die These, dass diese Gerechtigkeitsvorstellungen immer noch weiter wirken. Die Philosophie enthält nicht nur viele verschiedene Philosophien der Gerechtigkeit, sie ist auch ein großes, über Jahrtausende währendes Gespräch und darin auch eine Philosophie der Gerechtigkeit. Im ersten Teil stelle ich Ihnen drei prägende Traditionen aus der Antike vor. Im zweiten Teil lernen Sie den wichtigsten philosophischen Entwurf des 20. Jahrhunderts kennen, John Rawls. Und im dritten Teil führe ich Sie ein in die Debatten, welche sich um diesen Entwurf drehen und welche den gegenwärtigen Diskurs bestimmen. Dabei wähle ich Positionen und Gedankenfiguren aus, die ich besonders zugänglich und anregend finde, und lasse vieles aus, was auch wichtig wäre. Der prominenteste Ausgelassene dabei wird Kant sein. Ich beginne mit dem, der als erster konsequent Verteilungsgerechtigkeit und ihre Prinzipien gedacht hat, mit Aristoteles. Wir finden das Konzept der Verteilungsgerechtigkeit in Aristoteles Buch Nikomachische Ethik aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Darin entwirft Aristoteles eine Theorie des glückseligen Lebens, das im Vollzug von Tugenden besteht. Eine der Tugenden ist die Gerechtigkeit, gedacht als gerechtes Austeilen. Die Grundform von Verteilung imaginiert Aristoteles folgendermaßen. Eine Instanz, juhu, verteilt etwas an mindestens zwei Personen. Es gibt also die austeilende Person, es gibt die zwei Empfänger A und B und es gibt zwei ausgeteilte Sachen C und D. Wer verteilt muss nach Aristoteles die rechte Mitte treffen zwischen zu viel und zu wenig geben. Keiner darf zu viel oder zu wenig erhalten. Aber woran bemisst sich diese rechte Mitte? Nun führt Aristoteles einen zweiten Grundgedanken ein. Gerechtigkeit heißt Gleichheit. Gerechtes Verteilen heißt Respekt vor Gleichheit. Den zentralen Gedanken der Gleichheit aber fasst Aristoteles komplexer, als es zunächst klingt. Was Aristoteles nicht behauptet, dass alle Menschen gleich seien und dass daher alle gleich viel erhalten sollten, also dass A und B gleich seien und daher C und D gleich groß sein müsste. Ihm geht es um eine andere Gleichheit. Diese Gleichheit nennt er Proportionalität. Aristoteles nimmt an, dass die Personen A und B gerade nicht gleich, sondern verschieden sind in ihrer Würdigkeit zu empfangen. Der Verschiedenheit der Personen müsse nun die Verschiedenheit der ausgeteilten Güter genau entsprechen. So wie sich die Personen A und B verhalten hinsichtlich der Würdigkeit des Empfangens, so müssten sich nun die empfangenen Güter C und D verhalten, also A zu B muss gleich sein dem Verhältnis C zu D. Mit Gleichheit intendiert Aristoteles also die Gleichheit von Relationen. Diese Form von Gerechtigkeit nennt man die distributive oder austeilende Gerechtigkeit. Sie ist durch den Gedanken der Proportionalität gekennzeichnet und bemisst sich also immer am Verhältnis. Ob eine Person gerecht behandelt wurde, kann nur beurteilt werden, indem sie mit anderen in ein Verhältnis gesetzt wird. Distributive Gerechtigkeit betrachtet also immer eine Personengruppe und die ausgeteilten Güter. Gerechtigkeit ist darin immer notwendig intersubjektiv gedacht. Gerechte Verteilungen gelingen nicht so oft. Das weiß auch Aristoteles. Daher ergänzt er das Konzept der distributiven Gerechtigkeit um eine sogenannte regelnde oder ausgleichende Gerechtigkeit. Hier hat Aristoteles zwei Personen vor Augen, die miteinander etwas austauschen, ob freiwillig oder unfreiwillig. Der klassische Fall eines freiwilligen Austausches ist ein Kauf. Der eine erhält Ware, der andere bezahlt etwas dafür. Gerecht ist dieser Austausch, wenn die ausgetauschten Größen einander entsprechen und gleich viel wert sind. Es zählt hier also ausschließlich der Vergleich zwischen den ausgetauschten Dingen. Dazwischen muss Gleichheit herrschen. Wenn aber nicht, dann gehört zur Gerechtigkeit, dass dies wieder ausgeglichen wird. Dafür entwickelt Aristoteles Regeln, die vorsehen, dass der jeweilige Gewinn oder auch die jeweiligen Verluste einander wieder entsprechen. Zur Gerechtigkeit gehört also die zweite wichtige Dimension, die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, der Umgang mit geschehener Ungerechtigkeit. Geschehene Ungerechtigkeit nicht auszugleichen, ist selbst eine schwere Form von Ungerechtigkeit. Wichtig ist nun drittens bei Aristoteles, dass er Gerechtigkeit in sein Konzept von Tugend integriert. Mit dem Konzept von Tugend verbindet Aristoteles die Vorstellung, dass das Glück im tugendhaften Handeln selbst liegt. Glück ist für ihn kein Zustand, sondern ein Handeln, eben ein tugendhaftes Handeln. Aristoteles denkt nun Gerechtigkeit als eine solche Tugend, in der der Mensch Glück findet, neben vielen anderen Tugenden. Doch macht er seine Leser darauf aufmerksam, dass von Gerechtigkeit auch noch in einem weiteren Sinne geredet werden kann. Wenn man über jemanden sagt, das sei ein gerechter Mann, dann, so Aristoteles, meint man mehr, als dass dieser Mann gerechte Verteilungen vornehme. Man meint dabei meistens, dass dieser Mensch sich überhaupt an Gesetze halte. Gerechtigkeit steht dann umfassend für Tugendhaftigkeit und für Gesetzeserfüllung, wobei Aristoteles voraussetzt, dass Gesetze selbst wiederum der Tugend dienen und Tugend befördern. Auch diese Verwendungsweise prägt das europäische Nachdenken über Gerechtigkeit, nämlich dass Gerechtigkeit das Ganze von Moral meint und auf ein rundum tugendhaftes Leben zielt. Wie nicht selbstverständlich Aristoteles in seiner Zeit dachte, wie bedeutend seine Leistung war, soll ein Blick auf seinen Lehrer Platon zeigen. Dabei kann beeindruckend klar werden, wie sehr Aristoteles uns prägte, aber auch, wie sehr zur Gerechtigkeit noch anderes gehört. Platon lebte wie Aristoteles in Athen, war der Lehrer eben von Aristoteles und Begründer der sogenannten Platonischen Akademie, die sich mit zahlreichen Abbrüchen und Neuanfängen bis 529 nach Christus hielt, also 8 Jahrhunderte. Seine Texte sind in Dialogform abgefasst, wobei Sokrates als der entscheidende Dialogpartner fungiert. Im Dialog Politeia entfaltet Platon mittels der Figur des Sokrates schrittweise seine Gerechtigkeitsvorstellung. Der Grundgedanke sei gleich vorweggenommen. Gerechtigkeit ist, wenn jeder das Seine tut. Gerechtigkeit als das Seine tun hat nun vielerlei Implikationen. Zunächst umfasst es viel mehr als eine gerechte Verteilung. Es umfasst alles Handeln. Gerecht ist nun, wenn sich jeder in seinem Handeln mit seinen besonderen Stärken einbringt. Der Mensch wird hier grundsätzlich vorgestellt als bezogen auf eine Gemeinschaft mit anderen. Indem jeder sich mit seinen Stärken einbringt, verzichtet er auf Handlungen, bei denen andere größere Stärken haben als er selbst. Indem man also das Seine und auch nur das Seine tut, integriert man sich in eine Ordnung. Platon stellt sich hier eine hierarchische Ordnung vor. Es gibt über- und untergeordnete Tätigkeiten. Wer das Seine tut, akzeptiert damit zugleich auch einen bestimmten Platz in einer Hierarchie. Platon nimmt eine dreigegliederte Hierarchie an Tätigkeiten an. Es gibt das Regieren, es gibt das Kämpfen und Verteidigen und es gibt Tätigkeiten, die mit Versorgen und Erhalten zu tun haben. Das Seine zu tun heißt also, sich auf eine hierarchische Arbeitsteilung einzulassen und in ihr das eigene Beste zu geben. Diese Grundidee von Gerechtigkeit bezieht Platon nun auf zwei verschiedene Größen. Er deutet die Gerechtigkeit eines einzelnen Menschen und er interpretiert so die Gerechtigkeit einer Gemeinschaft. Der Einzelne ist gerecht, wenn in ihm seine verschiedenen Seelenteile oder Seelenvermögen das ihrige tun. Und ein Mensch kann nach außen nur gerecht handeln, also das Seine tun, wenn er in sich selbst geordnet ist und seine verschiedenen Anteile sich harmonisch aufeinander beziehen. Dann ist die zweite Größe von Gerechtigkeit genannt die Gemeinschaft oder die Polis. Eine Polis ist gerecht, wenn jeder in ihr das Seine tut und wenn es dann ein zusammengeordnetes Wirken von drei Ständen gibt und jeder in einem der drei Stände nach den Fähigkeiten wirkt, in welchen er sein Bestes leisten kann. Was ist von Platon festzuhalten? Gerechtigkeit besteht also in einem Tun, das sich harmonisch auf das Tun aller anderen bezieht und darin einordnet. Platon entwickelt ein komplexes Modell, wie die Gerechtigkeit des einzelnen Menschen mit der Gerechtigkeit einer Gemeinschaft und ihrer Struktur zusammenhängt. Keines kann man bei Platon isoliert voneinander betrachten. Platon denkt aber vor allen Dingen von dem her, was der Einzelne für die Gemeinschaft tun muss und nicht von dem, was die Gemeinschaft für den Einzelnen zu tun hat. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Mit diesem biblischen Zitat will ich abschließend noch eine dritte Traditionslinie erwähnen, welche den europäisch-westlichen Gerechtigkeitsdiskurs prägte. In der biblischen Tradition, wie sie für Judentum und Christentum verbindlich wurde, ist Gerechtigkeit vor allen Dingen mit 4 Annahmen verbunden. Gerechtigkeit steht für das Ganze einer heilvollen, friedlichen Welt. Sie ist nicht nur eine Struktureigenschaft einer Gemeinschaft, sondern sie drückt einen ausstehenden, erhofften Gesamtzustand der Welt aus. Umfassende Stimmigkeit. Gerechtigkeit umfasst dabei Frieden, Glück und Lebensfülle, aber auch Harmonie mit den Tieren, mit der Natur und dem ganzen Kosmos. Gerechtigkeit ist eine kosmische Größe. Gerechtigkeit stellt dann in sozialer Hinsicht Gemeinschaftstreue dar. Sie besteht darin, sich für Gemeinschaft einzusetzen, sie zu fördern und insbesondere auch für die schwächeren Mitglieder zu sorgen. Gerechtigkeit bemisst sich letztendlich dann daran, wie mit den besonders Benachteiligten, mit den Armen und Machtlosen umgegangen wird. Viele biblische Texte sprühen vor Empathie mit den Benachteiligten und vor Empörung gegen die Ungerechten, welche Gemeinschaft zerstören. Hier eine anklagende Rede aus dem Alten Testament, die als Rede Gottes gestaltet ist. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Vergehen, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen unterdrückt. Ihr wandelt das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut. Das ist aus dem Buch Amos. Und schließlich, so sehr Menschen an Ungerechtigkeit leiden und für sich Gerechtigkeit einsetzen sollen, im vollen Sinne kann sie im biblischen Verständnis nur von Gott gewirkt werden. Mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit verbindet sich das Hoffen auf das zukünftige Wirken Gottes. Gerechtigkeit wird das erhofft, was in der Zukunft Gott alleine schaffen kann. In der Zwischenzeit darf und soll der Mensch klagen, leiden und hadern, kämpfen, Gerechtigkeit ersehnen und fordern, nur darf er sie nicht vergessen oder aufgeben. Platon, Aristoteles und die Bibel stehen stellvertretend für die prägenden Traditionen der westlich-abendländischen Gerechtigkeitsvorstellung. Im Laufe der Jahrhunderte sind noch viele weitere Stimmen dazugekommen, aber all diese wiederum beziehen sich selbst auch auf Aristoteles, Platon und christliche Traditionen. Nun möchte ich mit Ihnen einen schwindelerregenden großen Sprung wagen in das 20. und 21. Jahrhundert. Hinein in das, was Philosophinnen und Philosophen gegenwärtig über Gerechtigkeit diskutieren. Für das 19. und 20. Jahrhundert und damit auch immer noch für uns erscheint die Frage der Gerechtigkeit so kompliziert, dass man am liebsten von einem solchen hohen Konzept lassen möchte. Denn zum einen sind die westlichen Gesellschaften weltanschaulich religiös plural. Und zum anderen haben die verschiedenen totalitären Systeme gezeigt, wie sehr man Gerechtigkeitskonzeptionen ideologisch missbrauchen kann. Erschienen daher insbesondere nach 1945 alle inhaltlichen Gerechtigkeitskonzeptionen als beliebig, partikular oder gar verdächtig, setzte man besser auf formale Gerechtigkeit, also auf Verfahrensgerechtigkeit. Die Grundidee bestand darin, dass die Gerechtigkeit im Verfahren selbst liegt. Bei der Idee einer reinen Verfahrensgerechtigkeit gibt es keinen externen Maßstab für ein gerechtes Ergebnis, außer dem einzigen, ob der Prozess der Gerechtigkeitsfindung selbst fair gestaltet worden ist. Als Beispiel kann die diskursethische Gerechtigkeitstheorie von Habermas gelten. Irgendwie über eine solche Verfahrensgerechtigkeit inhaltlich hinauszugehen und eine normative inhaltliche Gerechtigkeitstheorie aufzustellen, müsste naiv oder ideologisch wirken. Welcher ernstzunehmende Philosoph hätte im 20. Jahrhundert so etwas noch unternehmen wollen? Bis es doch einer tat. Der amerikanische Philosoph John Rawls wagte es. Er entwickelte aus dem Konzept einer reinen Verfahrensgerechtigkeit eine normative Theorie der Gerechtigkeit. Seitdem keine westliche Debatte, die nicht auf Rawls Bezug nehme. Daher stelle ich Ihnen nun zunächst John Rawls Gerechtigkeitskonzept vor, um dann anschließend einen fliegenden Überblick über die daran anschließenden Debatten zu unternehmen. Der mutige Neuansatz also Gerechtigkeit als Fairness bei John Rawls. Gäbe es einen Nobelpreis für Philosophie, hätte ein Werk ihn ohne jeden Zweifel bekommen. Das Buch A Theory of Justice von 1971, geschrieben vom amerikanischen Philosophen John Rawls. Zitat: Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen sowie die Wahrheit bei Gedankensystemen. Es müssen noch so gut funktionierende Institutionen abgeändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind. Die einzige Legitimation einer Gesellschaftsstruktur ist, dass sie beanspruchen kann, gerecht zu sein. Gerecht kann sie auch nach Rawls nur sein, wenn über sie in einem gerechten Verfahren entschieden wurde. Rawls nimmt den Gedanken der reinen Verfahrensgerechtigkeit auf. Verfahrensgerechtigkeit besteht bei ihm in Unparteilichkeit oder Fairness, wie er es nennt. Vollkommener Ausdruck von Gerechtigkeit wäre ein Verfahren, an dem alle Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind, in dem sie zugleich aber völlig unparteilich entscheiden würden. Das Problem der Parteilichkeit nimmt Rawls ausgesprochen ernst. Aus seiner Sicht schaffen Menschen es auch beim besten Bemühen nicht, unparteilich zu urteilen, vollkommen unparteilich zu urteilen. Immer seien Menschen auch an ihre sehr perspektivische Lebenserfahrung gebunden und darauf aus, bestimmten Merkmalen, die sie selbst verkörpern, Vorteile zu verschaffen. Wer sehr gebildet ist, wird immer versuchen, Bildung zu einem wichtigen Verteilungskriterium zu machen. Wer Christ ist, dürfte geneigt sein, christlichen Prinzipien bei den Verteilungsregeln durchzusetzen und so weiter und so fort. Faktisch ist nach Rawls Unparteilichkeit nicht umfassend erreichbar. Es könnte sie nur geben, wenn Menschen für den Prozess der Entscheidung gar nicht wüssten, was ihre besonderen Merkmale und Eigenschaften sind. Wenn sie also nicht wüssten, ob sie jung oder alt, gebildet oder weniger gebildet, christlich oder nicht christlich, religiös oder nicht religiös seien. In einer solchen Situation, in der Menschen um ihre individuellen Merkmale nicht wüssten, würden sie rein rational und vollkommen unparteilich entscheiden. Rawls nennt nun eine solche fiktive und ideale Entscheidungssituation eine Entscheidung unter dem Schleier des Nichtwissens, Veil of Ignorance. Eine solche reale Situation gibt es nicht. Aber alles, was als gerechte gesellschaftliche Regelung gelten will, muss sich denken lassen, als hervorgegangen aus einer solchen fiktiven Entscheidungssituation unter dem Schleier des Nichtwissens. Das ist der erste Teil von Rawls Gerechtigkeitstheorie. In einem zweiten Teil versucht nun Rawls herauszufinden, wie reale Menschen in einer solchen fiktiven Situation unter dem Schleier des Nichtwissens entscheiden würden. Er nimmt an, unter Zuhilfenahme auch verschiedener empirischer Wissenschaften, dass Menschen dann nach dem sogenannten Maximin-Prinzip sich richten würden. Sie würden fragen, was wäre die schlechteste Situation in einer zu entscheidenden Gesellschaftsordnung und wie könnte die schlechtest vorgestellte Situation noch möglichst erträglich und annehmbar gestaltet werden, also wie wäre die schlechteste Situation noch zu maximieren. Sie würden dann eine solche Struktur wählen, dass also in dieser Gesellschaft die schlechteste Position noch am besten ausfällt. Dann würden Menschen in einer solchen Situation der Entscheidung unter dem Schleier des Nichtwissens eine Liste dessen bestimmen, was in einer Gesellschaft zu verteilen ist. Da die Menschen ihre kulturelle Orientierung und ihre Vorstellung von einem erfüllten Leben nicht kennen, kann es keine Liste mit konkreten Gütern sein. Diese Menschen werden also überlegen, was zu einem selbstbestimmten, planvollen Leben nötig ist, unabhängig davon, welche Lebenspläne ein Mensch hat. Daraus ergibt sich für Rawls eine Liste mit Grundgütern, nämlich Freiheiten, Chancen, Eigentum und Vermögen und für ihn sehr wichtig, die Grundlagen für Selbstachtung. Für diese Grundgüter, also Freiheiten, Chancen, Eigentum, Vermögen und die Grundlagen für Selbstachtung, müssen nun Verteilungsprinzipien bestimmt werden. Rawls nimmt zwei Grundprinzipien an, für die sich Menschen unter dem Schleier des Nichtwissens entscheiden würden. Erstens, gleiche Freiheit für alle. Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. Dieses erste Prinzip, gleiche Freiheit für alle, dürfte nicht strittig sein. Das zweite Prinzip, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, müssen folgendermaßen beschaffen sein. Sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen. Und sie müssen den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen. Dieser letzte Satz wird auch Differenzprinzip genannt. Es bedarf umso mehr der Begründung. Differenzprinzip heißt, dass Ungleichverteilung in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht begründungspflichtig ist. Ihre mögliche und einzige Begründung liegt darin, wenn eine Ungleichverteilung dem am schlechtest Gestellten, absolut gesehen, einen Vorteil verschafft gegenüber einer Gleichverteilung. Beispiel: Im Unternehmen wird normalerweise ein ungleicher Stundenlohn für die verschiedenen Tätigkeiten gezahlt. Manager bekommen einen deutlich höheren Stundenlohn als die Reinigungskräfte. Für Rawls entscheidet sich die moralische Legitimität dieser ungleichen Stundenlöhne daran, ob die Reinigungskräfte von dieser Ungleichverteilung einen Vorteil haben. Führen die ungleichen Stundenlöhne dazu, dass das Unternehmen insgesamt mehr Gewinn erwirtschaftet, als es im Fall einer Gleichbezahlung aller Angestellten tun würde? Und führt dann dieser erhöhte Gewinn dazu, dass die Reinigungskräfte einen etwas höheren Stundenlohn bekommen als im Fall einer Gleichbezahlung? Dann und nur dann ist diese Ungleichverteilung gerechtfertigt. Im Hintergrund steht bei Rawls der folgende Gedanke: Diejenigen, die mehr als andere begabt sind, sind es nur zufälligerweise. Menschen haben sich ihre Hochbegabung nicht verdient, sie stehen in keinem moralischen Bezug zu ihrer eigenen Hochbegabung. Daher wird die Verteilung der natürlichen Fähigkeiten, nämlich der zufälligen Verteilung der Fähigkeiten, in gewisser Weise als ein öffentliches Gut betrachtet. Niemand soll von seinen zufälligen Begabungen profitieren, wenn es nicht zugleich auch allen zugute kommt, und das heißt insbesondere den Benachteiligten bzw. denen, die weniger begabt sind. Die Gesellschaft soll also für alle nutzbar machen, was zufälligerweise einige an Begabung haben. Ich will Rawls Position kurz zusammenfassen. Gerechtigkeit ist für ihn primär eine Eigenschaft von Verteilungsprinzipien bzw. der Gesellschaft als Ganzer. Zweitens, Gerechtigkeit besteht für Rawls in Unparteilichkeit bzw. Fairness. Drittens, Rawls entwirft eine reine Verfahrensgerechtigkeit andererseits und entwickelt dann daraus eine Theorie, was bei einem solchen fairen Verfahren als Ergebnis herauskommen könnte. Damit unternimmt Rawls den Versuch, gerade in einer pluralistischen Gesellschaft indirekt doch eine normative und inhaltlich gehaltvolle Theorie der Gerechtigkeit zu vertreten. Und fünftens, Gerechtigkeit orientiert sich bei ihm an der Gleichheit aller Personen. Unterschiede in der Verteilung sind jeweils begründungspflichtig. Und die einzig mögliche Begründung für Ungleichheit in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht liegt darin, dass auch der Schlechtgestellte von einer Ungleichverteilung mitprofitiert. Mit Rawls war und ist der prägende Gerechtigkeitsentwurf der Gegenwart gesetzt, der bis jetzt alle Debatten bestimmt. Diese Debatten sind inzwischen fast unübersehbar differenziert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit stelle ich nun drei Hauptstränge der Auseinandersetzung mit Rawls dar. Der eine Strang der Debatte versteht sich als eine konstruktive Weiterführung von Rawls unter dem Stichwort Gleichheit von was? Was ist mit behinderten Menschen? Benachteiligt Rawls in seinem universalistischen Grundgüteransatz nicht faktisch Menschen mit Behinderung? Was bedeutet die Freiheit zu reisen, gleiches Recht auf Freiheit für alle, für eine Frau mit Querschnittslähmung, wenn sie keinen Rollstuhl hat, wenn Züge nicht rollstuhlangepasst sind, wenn es keine rollstuhlgerechten Hotels gibt? Von der rechtlichen Freiheit zu reisen hätte diese Frau nichts. Sie wäre in ihrer faktischen Reisefreiheit völlig benachteiligt gegenüber Menschen ohne physische Mobilitätseinschränkungen. Einen solchen Einwand erhebt die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum. Mit Nussbaums Namen ist der sogenannte Capability Approach verbunden, den sie in Zusammenarbeit mit Amartya Sen formulierte. Auf unser Beispiel angewandt, für Nussbaum ist die Freiheit zu reisen nur dann gleich verteilt, wenn es um die reale Möglichkeit des Reisens geht. Diese reale Möglichkeit nennt Nussbaum Befähigung, Englisch Capability. Befähigungen bestehen für sie aus inneren und äußeren Befähigungen in ihrem Zusammenwirken. Für die Befähigung der Reisefreiheit braucht die querschnittsgelähmte Frau einen Rollstuhl, rollstuhlgerechte Transportmittel, aber auch innere Befähigungen wie das sichere Lenken eines Rollstuhls, das Wissen um äußere Reisehilfen und die Kommunikationsfähigkeiten, sich um diese Hilfen zu bemühen. Gerechtigkeitstheoretisch relevant ist die im Ergebnis bei möglichst allen gleiche Befähigung zu reisen, nicht nur das gleiche Recht zu reisen, unabhängig davon, wie viel Unterstützung die Einzelnen dazu brauchen. Nussbaum fragt danach, welche realen Verwirklichungsmöglichkeiten ein Mensch haben muss, um ein umfassend gutes, gelingendes Leben zu führen, in welchen ein Mensch alle wesentlichen menschlichen Vollzüge entfalten kann, wenn er das wollte. Optimistisch ist sie darin, dass sie in allen Kulturen ähnliche Grundvorstellungen über diese Capabilities wirken sieht. Und so erstellt sie eine Liste mit Befähigungen, die für alle Kulturen Geltung beanspruchen. Sie greift dabei wesentlich auf Aristoteles und sein Tugendkonzept zurück. Bei ihr soll die Gesellschaft Menschen ermöglichen, ein rundum menschliches Leben in Fülle zu leben, mit allen Entfaltungsmöglichkeiten, die zum Menschsein gehören. Brennend wichtig ist, dass den Menschen ganz real und ganz individuell solche Befähigungen vermittelt werden. Maßstab der Gleichheit bildet das tatsächliche Erreichen bestimmter Grundbefähigungen und nicht die vom Staat investierte Unterstützung dabei. Angesichts solcher Konzepte von Gesellschaft bekommt mancher Philosoph gedankliche Rumpelstilzchenanfälle. Vollkommen falsch bei Rawls, aber auch bei Nussbaum sei die Trias Gerechtigkeit, Verteilung und Gleichheit. Für eine solche radikale Kritik am Verteilungs- und am Gleichheitsparadigma steht insbesondere Robert Nozick. Er setzt Rawls seine Anspruchstheorie von Gerechtigkeit entgegen. Gegenstand von Gerechtigkeit, so Nozick, sind einzig und allein Besitztümer. Und Besitztümer verteile niemand. Es sei schon eine völlig verfehlte Annahme, dass der Staat oder die Gesellschaft eine Verteilungsinstanz sei. Besitztümer erhält man ausschließlich im Austausch gegen etwas oder als Geschenk. Und wenn man den Besitz eines Menschen betrachtet, dann ist hinsichtlich der Gerechtigkeit nur die eine Frage relevant: Ist dieser Mensch auf eine gerechte Weise zu seinem Besitz gekommen oder auf eine ungerechte Weise? Ungerecht wäre das, was ein Mensch für sich gestohlen hat, was er durch Betrug oder Erpressung oder Bestechung ergattert hat. Für eine Theorie der Gerechtigkeit wichtig sind dann nur die Definitionen, wie Menschen sich Besitz auf gerechte Weise aneignen und wie sie etwas auf gerechte Weise übertragen bekommen. Die Verteilung an sich, synchron gesehen, ist dafür völlig unwichtig, nur die Geschichte dessen, wie Menschen zu ihrem Besitz gekommen sind. Die Unterschiede in den Besitztümern können also beliebig sein, entscheidend ist nur der Weg ihres Zustandekommens. Die Konsequenzen dieser Überlegung sind gravierend. Erstens, Steuern, welche über die Finanzierung von Infrastruktur hinausgehen, wären ungerecht, weil sie eine gewaltsame Enteignung von Besitz genauer Einkommen darstellen. Es darf nach Nozick keine sozialstaatsbefördernden Steuern geben. Zweitens, viele heutige Besitzverhältnisse wären zu korrigieren, weil sie auf ungerechte Besitzerwerbungen zurückgehen. Zum Beispiel bei der Kolonialisierung durch Europa und Amerika, durch die Vertreibung der Indianer in Nordamerika, durch kriegsbegleitete Enteignungen in Europa und so weiter. Implizit versteht Nozick den einzelnen Menschen als Besitzer seiner eigenen Person und seiner Eigenschaften. Die Gesellschaft hat für ihn keinerlei Verantwortung und auch kein Recht, an den Konsequenzen der Verschiedenheit von Begabung etwas zu ändern. Gesellschaft wird rein instrumental verstanden als Weise der Nutzenmaximierung der Einzelnen. Während es mir wenig nachvollziehbar erscheint, die kulturell-soziale Welt als den Verwirklichungsort von Menschen auszublenden, leuchtet mir umso mehr ein, konsequent die historische Dimension von Gerechtigkeit einzubeziehen. Auch viele andere Denker schärfen ein, dass sich Gerechtigkeitsorientierung mit historischem Unrecht auseinandersetzen muss. Zu Fragen des Umgangs mit historischer Ungerechtigkeit forscht mein jener Kollege Martin Leiner in einem großen interdisziplinären Projekt unter dem Leitbegriff Versöhnung. Man kann schließlich noch auf eine ganz andere Art und Weise Einspruch gegen Rawls erheben, nämlich statt zu viel an Gemeinschaftsorientierung wird ihm auch ein übergroßer Individualismus vorgeworfen. Rawls orientiere sich zu sehr an atomistischen Einzelnen, welche überlegen, unter welchen Bedingungen sie mit anderen eine Gemeinschaft eintreten wollten. Das, aber so die Kritiker, sei eine irreführende methodische Abstraktion von unserem wirklichen Leben. Menschen lebten immer schon in konkreten Gemeinschaften, seien von ihnen geprägt und bildeten in ihnen ihre Vorstellung von Gerechtigkeit. Wenn Rawls methodisch vorstellt, dass Menschen unter dem Schleier des Nichtwissens über Gerechtigkeitsprinzipien entscheiden, dann komme man zu keinem für die Gesellschaft relevanten Ergebnisse, denn die Kulturalität der Gerechtigkeitsvorstellung sei gerade systematisch ausgeblendet. Das vertritt insbesondere Michael Walser, der hier beispielhaft für den Kommunitarismus steht. Michael Walser denkt, dass mit dem Konzept Gerechtigkeit alle Kulturen ausdrücken, wie gesellschaftliche Verteilung aussehen soll. Entscheidend ist aber nun bei der Verteilung von Gütern, welche Bedeutung einem Gut in einer bestimmten Kultur zugeschrieben werden. Je nachdem, was ein Gut kulturell bedeutet, wird es auch verteilt. Und daher gelten dann auch für die verschiedenen Güter in einer Gesellschaft verschiedene Regeln. Medizinische Versorgung wird zum Beispiel vielleicht nach Bedürftigkeit verteilt, Bildung nach Fähigkeiten und Lohn nach Arbeitsleistung. Jedes wesentliche Gut in seiner spezifischen Bedeutung bildet eine Sphäre von Verteilungsmechanismen. Daher spricht Wolser von Sphären der Gerechtigkeit. 11 Sphären kennt er, die in allen Gesellschaften vorkommen. Dazu zählen medizinische Versorgung, Bildung, Arbeit und Sicherheit. Die Position von Wolser zeigt nochmal ganz eigene Einsichten über die kulturelle Eingebundenheit von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Verteilung von Gütern orientiert sich an der Bedeutung, die Gütern beigemessen wird, und erst daraus ergeben sich die jeweiligen Verteilungsprinzipien. Gerechtigkeit vollzieht sich also in Sphären der Gerechtigkeit. Was kann man lernen von diesem Gespräch der westlichen Philosophie über die Jahrtausende hinweg zwischen Platon und Rawls, zwischen Aristoteles und Nussbaum? Gerechtigkeit ist zwar vor allem gerechte Verteilung, sie ist das, was den Einzelnen von der Gesellschaft her zukommt. Die Einzelnen aber sind immer als Individuen zu denken, die jeweils Verschiedenes brauchen, um gleiche Lebensmöglichkeiten zu haben. Gerechtigkeit ist aber auch immer das, was der Einzelne tut, wie der Einzelne sich einbringt und wie empathisch der Einzelne ist mit denen, denen Ungerechtigkeit geschieht. Das ist nun kein präzises Ergebnis. Durch philosophische Fragen sind immer noch mehr Überlegungen offen, als es Antworten gibt. Das ist jedoch kein Versagen der Philosophie. Martha Nussbaum würde sagen, um Gerechtigkeit zu ringen, danach zu fragen und darüber zu streiten, ist eine der Grundbefähigungen, die zu einem erfüllten menschlichen Dasein gehören. Sich über Gerechtigkeitsfragen auseinanderzusetzen, ist ein Grundvollzug von Menschsein und Ausdruck unserer Würde als Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Das war die Theologin Miriam Rose über Philosophie der Gerechtigkeit. Sie hat ihren Vortrag auf dem Deutschen Mediationstag in Jena gehalten, am 28. Februar 2014.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.